Wuhan, die chinesische Stadt am Yangtze, hat es im letzten Jahr zu tragischer Berühmtheit geschafft, denn sie gilt als Ursprungsort der Corona-Pandemie. Bilder aus der Millionenmetropole haben die ganze Welt in Angst versetzt. Die Menschen dort mussten wochenlang unter strengsten Quarantäneregeln leben.
Am 23. Januar 2020 riegelten die chinesischen Behörden Wuhan ab, angesichts der dramatisch gestiegenen Covid-Patientenzahlen. Die Bahnhöfe und der Flughafen der 11 Millionen Einwohnerstadt wurden geschlossen, sämtliche Zug-, Bus- und Flugverbindungen aus der und in die Stadt wurden gestrichen.
Doch nun scheint die Pandemie besiegt. Ein Jahr später wird in Wuhan wieder gefeiert.
In Wuhan ist wieder alles normal. Schon seit langem. Schon seit einem halben Jahr oder so. Verglichen mit Europa und den USA hat Wuhan das Virus viel erfolgreicher in den Griff bekommen.
Ob da, wo alles begann, wirklich auch alles zu Ende ist, das bespreche ich jetzt mit unserem China-Korrespondenten Steffen Wurzel. Er ist vor kurzem nach Wuhan gereist. Mein Name ist Tanja Kohler.
SWR aktuell, Weitwinkel.
Herr Wurzel, erinnert in Wuhan heute überhaupt noch irgendwas daran, dass es mal diese Pandemie gab?
Ja, das ist eine super Frage, weil ich ja genau mit diesem Anspruch oder mit dieser Fragestellung mich in den Zug gesetzt habe, Anfang Mitte Dezember, um nach Wuhan zu fahren. Das sind von Shanghai, wo ich ja normalerweise lebe und arbeite, 3-3,5 Stunden etwa. Und ich behaupte mal, wenn ich nicht gewusst hätte, dass in Wuhan diese weltweite Covid-19-Pandemie begonnen hat vor einem Jahr, dann hätte ich das nicht geahnt. Und das würde allen anderen, das würde Ihnen genauso gehen. Ganz im Gegenteil, würde ich sogar so weit gehen zu sagen, Wuhan ist eine ganz normale chinesische moderne Großstadt. Der Zug nach Wuhan war rappelvoll, die Einkaufsstraßen sind rappelvoll, die Restaurants gut gefüllt. An der Uferpromenade am Yangtze, da fahren die Ausflugsschiffe ab, die Kinos haben geöffnet. Das Einzige, wo ich gemerkt habe, hoppla, hier ist doch ein bisschen mehr ernsthaft noch Angst vor Covid-19, einem Wiederausbruch vielleicht da, ist einfach die Tatsache, dass viel mehr Leute Masken tragen als hier in Shanghai zum Beispiel.
Also wie kann man das vorstellen? Tragen die Menschen noch überwiegend Masken, auch in öffentlichen Verkehrsmitteln, in Restaurants und so weiter?
Ja, das war wirklich so. Das war auch so, dass zum Beispiel am Bahnhof, auf dem Bahnhofsvorplatz Leute, die keine Maske hatten oder Leute, die Maske irgendwie so futke übers Kinn nur getragen haben, Nase frei, die wurden komisch angeschaut. Und wir haben dann natürlich auch geschaut oder darauf geachtet, uns daran zu halten. Im Kontrast dazu, in Shanghai hier ist es wirklich so, dass Maske tragen, wenn ich zum Beispiel auf dem Fahrrad von A nach B fahre, wenn ich ins Büro radle oder in anderen Bereichen wird keine Maske mehr getragen. Das ist nur noch so zu 40-50% der Fall. Wie gesagt, in Wuhan überwiegend Maske. Man sieht da also, dass die Leute durchaus großen Respekt davor haben, Angst davor haben, dass es zu einer neuen Welle kommen könnte.
Aber ansonsten sagen Sie, ist alles wieder da, wovon wir in Europa gerade nur träumen können. Also Menschen, die dicht gedrängt in Clubs tanzen, offene Restaurants, Konzerte und so weiter, große Familienfeste. Wirkt das, wenn Sie jetzt von Wuhan mal auf Deutschland schauen, nicht ein bisschen surreal für Sie, dass in Wuhan, also dem einstigen Epizentrum der Pandemie, wieder alles normal ist?
Ich kann diese Frage, wie Sie sie stellen, sehr gut und super nachvollziehen. Ich habe natürlich vor allem jetzt zur Weihnachtszeit die letzten Tage viel Kontakt mit Freunden, mit der Familie, mit meiner großen Familie in Deutschland gehabt. Aber ich selber bin ja seit anderthalb Jahren fast nicht in Deutschland, nicht in Europa gewesen, weil wir ja in China geschlossene Grenzen haben. Ich kann also nicht zurückreisen, beziehungsweise käme nicht zurück nach China. Deswegen, ich lebe in diesem Zustand hier in China sowieso, dass seit April, Mai wieder sehr viel normal ist. Ich kann natürlich sehr gut nachvollziehen, dass das aus europäischer Sicht ein bisschen kurios ist. Aber wie gesagt, ich habe sozusagen meinen Maßstab angelegt, okay, wie ist vielleicht der Unterschied zwischen Shanghai und einer Stadt wie Beijing und Wuhan? Und da muss ich sagen, relativ vergleichbar.
Es soll ja auch in den letzten Monaten in Wuhan nur ganz vereinzelt Neuinfektionen gegeben haben. Kann das wirklich stimmen?
Ja, auch da in der Frage steckt ja so ein bisschen Misstrauen drin, die Sie jetzt gestellt haben. Und ich kann Sie voll verstehen. Ich kann jede und jeden verstehen, die oder der den Zahlen der chinesischen Führung misstraut. In den vergangenen Jahrzehnten, Jahren, Monaten haben ja die chinesischen Behörden immer wieder gelogen, verdreht, vertuscht, unter den Teppich gekehrt, was Zahlen, was Fakten, was das Ausmaß von Seuchen, von Gesundheitsskandalen, zum Beispiel Covid-19 angeht. Insofern, ja, grundsätzlich Zweifel angebracht. Ich zweifle auch immer. China ist eben eine Diktatur. Es gibt hier also keine Transparenz, es gibt keine freien Medien, es gibt keine Opposition. Neudeutsch würde man sagen, es gibt kein Checks and Balances, wo also überprüft wird, stimmen Zahlen der Regierung. Aber der Trend, und das ist mir ganz wichtig zu sagen, der ist schon eindeutig. China hat mit hartem Vorgehen, aber dennoch diese Covid-Krise einigermaßen gut in den Griff bekommen in den letzten Monaten.
Also gerade in Wuhan war der Lockdown ja auch so streng wie nirgendwo sonst auf der Welt. 10 Wochen lang waren die Menschen komplett eingesperrt, durften ihre Wohnungen praktisch gar nicht verlassen. Meinen Sie, das war dann letztlich doch so effektiv, dass man das Virus praktisch verdrängt hat dort?
Ja, genau. Verdrängt ist, glaube ich, ein wichtiges Wort, weil es ist ja nicht so, dass hier jetzt wieder alles normal ist. Behördlich ist eben immer noch ein sehr großer Druck dran. Man sieht das daran, wenn ich hier zum Beispiel reisen möchte, privat oder Dienstreisen, muss ich vorher immer schauen, kann ich in der Stadt XY, zum Beispiel Wuhan, in die ich reise, überhaupt ein Hotel buchen? Wollen die überhaupt mich da haben? Da gibt's einfach immer noch großes Misstrauen zwischen den einzelnen chinesischen Landesteilen, die ja für sich genommen oft so groß sind wie ganz Deutschland. Und genauso wie wir in Europa über die Grenzen schauen und denken, kann ich gerade nach Tschechien und zurückreisen? Will ich Reisende aus der Schweiz in Deutschland haben? Bringen die das Virus vielleicht rein? Genauso läuft es hier in China auch, dass man sich also misstraut häufig. Das ist tatsächlich zu beobachten. Aber auch trotzdem hier unterm Strich haben eine ganze Reihe von Maßnahmen eben dazu geführt, dass dieses Virus, dieser pandemische Ausbruch einigermaßen im Griff ist, so möchte ich es mal sagen. Ausgangssperren, Kontrollen, vor allem eben in der Provinz Hubei und der Hauptstadt Wuhan dort, aber auch die Nachverfolgung von Kontakten, komplett konsequente Nachverfolgung von Kontakten mit riesigen personellen Ressourcen, also Manpower spielt hier bei so etwas keine Rolle. Da sind nach oben keine Grenzen gesetzt. Dann natürlich auch die Nachverfolgung von Kontakten durch ein vollumfängliches System von Daten, Bewegungsdaten, Kameraüberwachung und so weiter. Datenschutz spielt hier in diesem Bereich keine Rolle in China. Und dazu kommen eben die großen Massentests, die hier an der Tagesordnung waren und bei neuen Ausbrüchen immer noch an der Tagesordnung sind.
Wenn wir jetzt nochmal auf Wuhan zurückgehen und den Lockdown dort, das war ja schon extrem hart. Denken Sie, dass diese traumatische Zeit bei den Menschen doch Spuren hinterlassen hat?
Total, absolut richtig. Wir haben mit vielen Menschen gesprochen. Da war das wirklich so, dass ich gemerkt habe, okay, zu Beginn, ich vereinfache jetzt mal, sind die meisten Leute in erster Linie stolz auf das, was die Menschen in Wuhan erreicht haben, sind zum Teil auch stolz auf die Regierung und sagen, schaut her, wir in China, hier ging das los, wir haben es trotzdem unterm Strich besser hinbekommen als zum Beispiel die Amerikaner. Ne? Dieser Vergleich mit China, USA wurde und wird immer wieder gezogen. Aber dann, wenn man sich hinsetzt, wenn man länger mit den Leuten spricht, dann merkt man schon, hoppla, da ist ganz schön bei manchen ein Knacks, möchte ich mal sagen, hängen geblieben. Wir haben zum Beispiel mit einer Ärztin gesprochen, ein langes, einstündiges Interview gemacht mit ihr. Die hat erzählt, dass sie schon eigentlich am Silvestertag 2019 wusste, hoppla, das ist eine richtig gefährliche Lungenkrankheit, egal ob die Regierung das jetzt runterspielen will oder nicht. Also sie hat sozusagen an der Front, in Anführungszeichen, im Krankenhaus gemerkt, dass das eine große Gefahr ist. Es waren sehr harte Wochen für diese Ärztin und ich hatte so ein bisschen das Gefühl nach einer Stunde, das war so ein bisschen ja ein Interview für mich, um etwas zu erfahren. Und für diese Frau, für diese Ärztin war das wie so eine Art Therapiegespräch. Und sie hat dann auch am Schluss gemeint, okay, ich merke schon, ich habe irgendwie echt, ja, einiges durchgemacht und es tut mir richtig gut, darüber zu sprechen.
Die psychischen Belastungen sind die eine Sache. Die sind sicherlich sehr hart und werden noch lange nachwirken bei diesen Menschen. Aber wie sieht's denn mit den wirtschaftlichen Auswirkungen dieses Lockdowns aus? Ist da noch was davon zu spüren?
Ja, total wichtige Frage, weil es natürlich, was ich eingangs unserer Sendung auch sagte, auf den ersten Blick merkt man nicht so viel, dass in Wuhan dieser mega harte Lockdown verhängt wurde Anfang des Jahres. Aber wenn man dann genauer hinschaut, mit Leuten, mit Ladenbesitzern spricht, wir haben zum Beispiel mit einem Restaurantbesitzer lange uns unterhalten, der meint halt auch, okay, es läuft wieder an, es ist was los, das Restaurant ist voll, aber es ist viel weniger. Die Leute geben weniger Geld aus, weil sie weniger Geld in den Taschen haben. Es gibt relativ viel Leerstand. Und was ich interessant fand, was auch wirklich offensichtlich ist, viel weniger sogenannte Wanderarbeiter. Dieses Wort kennt man ja in Deutschland. Das sind im Grunde sozusagen innerchinesische Arbeitsmigranten, könnte man sagen, aus ärmeren Landesteilen, die dann in reiche Städte wie Wuhan ziehen, um dort zu arbeiten. Da sind ganz viele nach diesem Lockdown einfach nicht zurückgekommen, zurück nach Wuhan gekommen. Das heißt, es fehlt ganz viel Arbeitskraft, Leute, die normalerweise in Hotels die Betten beziehen, die in Restaurants die Tische abräumen, die die Pakete ausliefern, die die Straßen kehren und so weiter. Da sind ganz viele nicht zurückgekommen und das fehlt dieser Stadt so ein bisschen. Das haben auch ganz viele Leute uns erzählt.
Also die Covid-Krise hat durchaus ihre Spuren hinterlassen, auch wenn jetzt wieder vieles normal ist. Sie haben, Herr Wurzel, auch mit einem jungen Mann gesprochen, der Ihnen erzählt hat, wie er damals Anfang Januar den Beginn der Pandemie erlebt hat. Das hören wir jetzt in Ihrer Reportage.
Chen Zelong ist Juniorchef eines noblen Restaurants im touristischen Zentrum von Wuhan. Stolz führt er durch das zweistöckige Gebäude. Im Obergeschoss befinden sich einige edel eingerichtete Separés mit großen runden Tischen und kitschigen Kronleuchtern an der Decke. Wenn man die schweren Vorhänge beiseite zieht, bietet sich ein Blick auf das angesagte Ausgehviertel Wuhan Tiandi. Chen Zelong nimmt an einem der Tische Platz und erzählt, wie er Mitte Januar zum ersten Mal von dem damals noch namenlosen, mysteriösen neuen Virus hörte.
Einer meiner Freunde ist Arzt. Er arbeitet in der Lungenfachabteilung eines Krankenhauses hier in Wuhan. Eigentlich waren wir zum Essen verabredet. Zu dieser Zeit erfuhr niemand irgendetwas aus den Nachrichten über das Virus. Aber wir ahnten, dass irgendetwas los war. Mein Medizinerfreund hat sich damals nicht getraut, uns Konkretes zu sagen. Aber er erschien an diesem Abend nicht zum verabredeten Essen. Stattdessen schickte er uns eine Nachricht: Kauft euch Masken. Wir fragten uns natürlich, was ist da los?
Restaurant Juniorchef Chen Zelong sorgte sich damals vor allem um die Gesundheit seiner Familie und um die vollen Kühlschränke und Lagerräume. Zentnerweise hochwertige Lebensmittel im Wert von mehr als 10.000 Euro drohten damals zu verderben, erzählt er.
Wir haben uns zusammengesetzt und unsere Angestellten gebeten, bleibt freiwillig hier, lasst uns weiterarbeiten und kochen und die Gerichte ausliefern an die Krankenhäuser in Wuhan. Wir haben über unsere Social-Media-Kanäle Kontakte geknüpft und die Notfallkrankenhäuser kontaktiert. Zu der Zeit gab es für das medizinische Personal dort oft nicht genug zu essen. Die hatten dort nicht mal mehr Fertignudelsuppen oder Brot.
In Wuhan war es zunächst der aufopferungsvolle Einsatz unzähliger Bürgerinnen und Bürger wie Chen Zelong, der die Stadt am Laufen hielt. Ein für chinesische Verhältnisse außergewöhnliches zivilgesellschaftliches Engagement. Geld vom Staat habe er in all den Wochen nicht bekommen, erzählt der Gastronom. Aber
während des Lockdowns hat uns die Immobilienfirma die Miete gestundet. Den Lohn unserer Angestellten haben wir um die Hälfte gekürzt. Das haben sie auch so akzeptiert. Unsere Fixkosten waren also ziemlich niedrig. So haben wir die Monate des Stillstands überlebt.
Der Beginn der Corona-Pandemie und die dunklen Wochen des Lockdowns werden die Menschen in Wuhan wohl lange nicht vergessen. Herr Wurzel, Sie haben ja auch den legendären Wildtiermarkt besucht in Wuhan, wo das Virus angeblich zum ersten Mal aufgetaucht sein soll. Was haben Sie denn da gesehen?
Ja, das war spannend, weil natürlich, das ist wirklich ein berühmter Ort. Und für uns Journalistinnen und Journalisten ist es natürlich immer spannend, an solche Orte zu gehen. Mir war schon klar, dass ich da nicht reinkomme, weil dieses Gelände dieses alten Wildtiermarktes, wo das Covid-19-Virus oder das Coronavirus vor einem Jahr zum ersten Mal nachgewiesen wurde, das ist klar, das ist abgesperrt und desinfiziert worden, aber wir wollten natürlich trotzdem hin, mein Kollege und ich. Das ist direkt am Bahnhof, wenn man also ankommt, wir sind dahin gedackelt mit unserem Gepäck direkt und dann sieht man da einfach nur ein sehr unspektakuläres, leeres Gebäude oder mehrere Gebäude, fast alle Hinweis- und Werbeschilder zu diesem Wildtiermarkt sind entfernt. Das ist ein Gelände neben einer vierspurigen Schnellstraße. Auch da wieder, wenn ich nicht gewusst hätte, dass da sozusagen dieser Wildtiermarkt war bis vor einem Jahr, hätte ich es nie erahnt. Da steht ein sehr großer, so 3 Meter hoher blau-schwarzer Zaun drumherum mit so einer Art Topfpflanzen. Das Interessante ist, dass nach wie vor das ein wichtiger Ort ist. Der ist jetzt also nicht einfach vergessen, sondern im Januar soll angeblich ein Expertenteam der Weltgesundheitsorganisation WHO nach China kommen. Dieses Expertenteam wartet seit Monaten auf Einreise. Die chinesischen Behörden lassen diese Experten bisher nicht einreisen. Aber diese medizinischen Experten aus aller Welt wollen sich da auch nochmal umgucken und nochmal sich vor Ort ein Bild der Lage machen.
Die chinesische Führung bestreitet ja vehement, dass das Virus ursprünglich aus Wuhan kommt. Was ist denn deren offizielle Version?
Ja, es gibt jetzt nicht so eine 1A schwarz auf weiß offizielle Vision. Da wird viel im Unklaren gelassen. Das ist natürlich auch eine Strategie. Also ich will es mal so versuchen zu erklären. Die offizielle Version der chinesischen Staats- und Parteiführung ist, na, mal abwarten, nicht politisieren. Wir wollen erstmal klären, unabhängig, wo dieses Virus hergekommen ist. Das Problem ist, dass die chinesische Staats- und Parteiführung in den letzten Monaten alles verhindert hat, dass eben unabhängige Expertinnen und Experten nach China kommen, um zu forschen. Und je mehr Zeit vergeht, desto schwieriger wird das natürlich. Das ist sozusagen der offizielle Ansatz. Der inoffizielle Ansatz, und das ist auch interessant, so ein bisschen lanciert über die Staatsmedien, geht eindeutig in die Richtung, naja, wahrscheinlich ist dieses Virus eingeschleppt worden von außerhalb Chinas in die Volksrepublik rein. Also es werden sozusagen medial Gerüchte gestreut. Und die Staatsmedien machen das nicht einfach so in irgendwelchen Überlegungen in den Redaktionen, sondern die Staatsmedien sind eben, wie der Name sagt, staatlich gelenkt, staatlich gesteuert. Und da wird eben dann schon wirklich von oben herab, ja, behauptet, dieses Virus komme vielleicht aus Italien oder aus Indien oder aus den USA, ohne wirklich handfeste Belege dafür zu bieten. Und das verfängt. Also rund um diesen Wildtiermarkt zum Beispiel haben wir dann auch mit Leuten gesprochen, mit einer Frau zum Beispiel, einer Händlerin gesprochen, die dort früher Fisch und Krabben und so verkauft hat. Und die war fest davon überzeugt, dass Amerikaner im Herbst 2019 dieses Virus nach Wuhan gebracht haben.
Trotzdem sind sich internationale Experten ja heute weitgehend einig. Gerade in den ersten, alles entscheidenden Tagen der Viruskrise haben die chinesischen Behörden ganz viele Fehler gemacht. Was ist denn da aus Ihrer Sicht alles schiefgelaufen?
Also das Problem ist, dass China ja eine Diktatur ist und deswegen es keine Transparenz gibt. Und man hat eben vor allem zu Beginn dieser Covid-19-Krise, wann das genau losgegangen ist, weiß man halt auch nicht. Das wird wahrscheinlich auch nie bekannt werden, aber so im November, Dezember, vor allem dann 2019, hat man wirklich versucht, Hinweise, Hinweisgeber, auch wenn man es jetzt personalisieren will, zu vertuschen, Hinweisgeber zum Schweigen zu bringen. Es gibt diesen berühmten Fall von Dr. Li Wenliang, das ist ein relativ junger Augenarzt gewesen, der hat frühzeitig in so einer internen, ja, man kann sagen, Messenger-Chat-Gruppe seine Kolleginnen und Kollegen gewarnt, meinte, Leute, das ist eine Lungenkrankheit, die ist etwa so gefährlich wie dieser SARS-Virus 2002, 2003 in China auch war. Also es gibt da auch Erfahrungswerte. Und der wurde von der Polizei vereinfacht gesagt einbestellt. Der musste so eine Art Zwangsgeständnis unterschreiben, dass er sagt, okay, ich will hier nicht mehr irgendwelche Informationen veröffentlichen. Ich werde das nicht mehr tun. Tragischerweise ist dieser Mann selber an Covid dann gestorben, kurze Zeit später. Das ist so ein Beispiel. Generell ist es auch so, dass China natürlich nach dieser SARS-Epidemie 2002, 2003 in China viel entwickelt hat, sozusagen ja Notfallkonzepte entwickelt hat. Die wurden zum großen Teil überhaupt nicht eingehalten, weil ja auf Behördenseite gewisse Informationen nicht weitergegeben wurde. Aus Angst, es könne irgendjemand dann wütend sein, wenn man eine schlechte Nachricht überbringt. Das ist in Diktaturen häufig das Problem, das hat man in China gesehen. Davon abgesehen sind natürlich ganz viele Dinge schiefgelaufen, die wir auch in Europa gesehen haben. Überfüllte Krankenhäuser, maßlos überforderte Expertinnen, Experten, Mediziner und so weiter. Problem ist eben, dass man anders als in Europa das hier eben nicht aufarbeitet. Und deswegen, wir haben es anfangs schon gesagt, sind viele Leute wirklich auch traumatisiert und fühlen sich sehr alleingelassen. Ein Beispiel vielleicht noch, es gibt diesen berühmten Zhang Hai, berühmt inzwischen, weil er von sehr vielen Medien interviewt wurde. Das ist ein Mann, der hat seinen Vater verloren, der ist an Covid-19 gestorben, dieser Vater in Wuhan. Und Zhang Hai, der Sohn, der kämpft jetzt eben dafür, für eine Entschuldigung. Er sagt nämlich, naja, wenn ich gewusst hätte, und das war Ende Januar, dass dieses Coronavirus so gefährlich ist, hätte ich meinen Vater niemals in ein Krankenhaus gebracht. Dieser Vater hätte dort wegen einer ganz anderen Erkrankung behandelt werden sollen. Und er sagt einfach, wenn ich gewusst hätte, und die Regierung wusste das eben, dass dieses Virus so gefährlich ist, dann hätte ich meinen Vater schützen können und dann wäre er nicht gestorben.
Tragische Geschichte. Sie haben es gesagt, von Aufarbeitung kann in China keine Rede sein. Im Gegenteil, die chinesische Staatsführung versucht, die Geschichte in ihrem Sinne umzuschreiben, um die Fehler und Versäumnisse, von denen Sie gerade auch gesprochen haben, zu vertuschen. Zum Beispiel mit einer Propaganda-Ausstellung in Wuhan. Sie haben, Herr Wurzel, die Ausstellung besucht und was es dort alles zu sehen gibt, das hören wir jetzt in Ihrem Beitrag.
Dicht gedrängt stehen mehrere Besuchergruppen vor einer riesigen Messehalle im Norden von Wuhan. Fotografen machen Gruppenbilder, einige Besucherinnen und Besucher halten stolz Flaggen in die Kameras, chinesische Nationalflaggen und die roten Fahnen der Kommunistischen Partei Chinas mit gelbem Hammer- und Sichelsymbol. Über dem Eingang steht in großen Schriftzeichen der Slogan der Ausstellung: Volk und Gesundheit stehen an erster Stelle. Bisher kommen die meisten Besucherinnen und Besucher aus Wuhan und Umgebung. Wegen des großen Andrangs muss man sich vorab online anmelden. Sie und ihr Freund arbeiten in einem Krankenhaus, erzählt diese 27-jährige Ausstellungsbesucherin aus der Stadt Huanggan, östlich von Wuhan. Die Ausstellung zu besuchen, das bedeutet für sie deswegen, die Erfahrungen der Covid-Krise noch einmal zu erleben. Auf rund 9000 Quadratmetern präsentiert die Ausstellung in Wuhan eine Art Chronologie der Corona-Krise in China. Die Erfolge der Behörden im Kampf gegen das Virus werden gezeigt. Hunderte Fotos, Videos und Installationen zeigen Krankenschwestern, Ärzte, Soldaten und Mitglieder kommunistischer sogenannter Nachbarschaftskomitees. Das Bild, das vermittelt wird: Covid-19 wurde China von außen aufgezwungen. Unter der Führung der Kommunistischen Partei aber hat das Volk die Krise überwunden. Chinas Staats- und Parteichef taucht überall auf in der Ausstellung. Auf riesigen Bildschirmen, auf Fotos und in den Begleittexten, die den Vorsitzenden der Kommunistischen Partei geradezu gottgleich darstellen. Als entschlossenen und unfehlbaren Kämpfer gegen das Coronavirus. Die Propaganda in Sachen Heldenkampf gegen die Pandemie läuft auf vollen Touren in China. Und ich habe den Eindruck, die Propaganda ist sehr erfolgreich, sagt dieser Hochschulprofessor aus Wuhan, der anonym bleiben möchte. Auch hat er darum gebeten, dass seine Stimme verfremdet wird. Er will auf keinen Fall erkannt werden, denn wer in China mit ausländischen Journalisten spricht, riskiert Repressionen. Zu Beginn der Viruskrise war die öffentliche Meinung, dass die Regierung den Ausbruch der Krankheit nicht gut gemanagt hat. Irgendwann dann waren Chinas Maßnahmen gegen das Virus kraftvoll und wirksam und in anderen Staaten lief alles nicht sehr gut. Das Fazit vieler Menschen ist: Chinas Regierung war letztlich erfolgreich. Die Ausstellung hat mich überwältigt und beeindruckt, sagt dieser 26-Jährige aus Wuhan, der gemeinsam mit seiner Freundin durch die Hallen gelaufen ist. Das Fazit der beiden: Das chinesische Volk hält zusammen und in einer solchen Gesundheitskrise noch mehr als andere Nationen. Andere Staaten kämpfen immer noch gegen das Virus. In China aber gibt es fast keine Neuinfektionen mehr. Das Krisenmanagement war also erfolgreich. Deswegen glaube ich an unsere Regierung und an die Führungsrolle der Kommunistischen Partei.
Die chinesische Regierung verkauft ihr Corona-Krisenmanagement also als großen Erfolg. Herr Wurzel, gibt es denn in Wuhan gar keine Befürchtungen, dass es doch noch eine zweite Welle gibt?
Doch, na klar. Und übrigens wird da auch immer wieder davor gewarnt. Also die chinesischen Behörden, das muss man ihnen lassen, sagen konsequent: Leute, das ist alles noch nicht ausgestanden. Es wird zwar so ein bisschen, und das widerspricht dem eigentlich, das Bild vermittelt: Hurra, wir haben das Allerschlimmste überwunden und wir sind gestärkt als große chinesische Nation aus dieser Krise rausgekommen. Aber es wird natürlich trotzdem immer gesagt, dass gerade jetzt im Winter es eine große Gefahr gibt. Und man sieht das und sah das auch immer wieder in den letzten Wochen in Städten, übers ganze große chinesische Land verteilt, in Urumqi, in Dalian, in Qingdao, auch in der Hauptstadt Beijing, gab es und gibt es immer wieder kleinere lokale Ausbrüche. Und wenn das dann passiert, wie jetzt kurz nach Weihnachten in der Hauptstadt in Beijing, wird massenhaft getestet, dann werden de facto Reisesperren verhängt, dann kommt man nicht mehr gut rein oder gut raus in die Stadt. Also da wird dann knallhart durchgegriffen, um eben sozusagen zu verhindern, dass dieser Ausbruch größer wird.
Die große Hoffnung ruht ja nun überall auf der Welt auf dem Impfstoff. China will bis Anfang Februar rund 50 Millionen Menschen gegen das Coronavirus impfen. Das ist deutlich mehr als die Hälfte der deutschen Bevölkerung. Wie wollen die das schaffen? Ist das realistisch?
Ja, ist eine gute Frage. Zunächst muss man das natürlich in Relation setzen. China hat eben fast, ja, Pi mal Daumen, 18 mal so viele Einwohner wie Deutschland. Insofern muss man diese 50 Millionen dann auch in Relation setzen. Ist das realistisch? Ich würde sagen, ja, das ist erstmal eine politische Ansage. Schwer nachzuvollziehen, ob das dann wirklich 50 Millionen Menschen werden. Aber klar ist, es gibt natürlich eine riesengroße medizinische Infrastruktur in China. Und es gibt eben auch diese vor allem zwei großen Hersteller, Sinovac und Sinopharm. Die haben massenhaft getestet, ihre Impfstoffe in anderen Staaten übrigens vor allem, in Südamerika und auch in afrikanischen Ländern oder auch anderen asiatischen Ländern, um zu schauen, sind die wirksam oder nicht. Wirkliche, fassbare, transparente Zahlen gibt's da nicht. Aber ja, es wird eben versucht, mit diesen, vor allem mit diesen beiden Impfstoffen, bis zum chinesischen Neujahrsfest, das ist Anfang Februar 2021, 50 Millionen Menschen zu impfen, vor allem die, die wirklich gefährdet sind.
Zum Schluss, was ist denn jetzt Ihre Prognose für das neue Jahr? Wird die Krise in China komplett überwunden sein und Corona ist dann für immer und alle Zeiten passé?
Nee, die wird nicht komplett überwunden sein. Das sieht man schon daran, dass nach wie vor, ich deutete es anfangs an, die Grenzen Chinas nach wie vor so gut wie fast komplett geschlossen sind. Also dieses Geschäftsreisen, Aktivitäten gibt's de facto nicht. Man kann, selbst wenn man eine Aufenthaltsgenehmigung hat in China als Ausländer, wenn man ausreist, nicht mehr ohne weiteres reinkommen. Wenn ich China jetzt verlassen würde, käme ich nicht mehr zurück. Wir warten hier vom ARD-Hörfunkteam seit 10 Monaten auf ein Einreisevisum für unseren neuen Mann in Beijing. Die chinesischen Behörden verweigern das mit Begründung Covid-19. Ob das wirklich so stimmt, ist eine andere Frage. Also das ist vor allem, dass die Wirtschaft ganz arg fordert, auch Leute, öffnet die Grenzen wieder für internationalen Austausch. Und solange das nicht passiert, ist das eigentlich ein ganz klares Zeichen dafür, dass sich nichts normalisiert. Aber klar ist, die Wirtschaft wird wieder wachsen in China. Die Menschen sind sehr zuversichtlich, dass sie gut und gestärkt als Land aus dieser Krise rauskommen. Aber von einer wirklichen Rückkehr zur Normalität kann unterm Strich keine Rede sein.
Wie optimistisch schauen Sie persönlich denn in Shanghai ins neue Jahr für Ihr Leben? Was wünschen Sie sich da fürs neue Jahr?
Ja, auch da ist natürlich so die Hoffnung, dass die Grenzen wieder aufgehen, dass wir hier Verstärkung reinkriegen, journalistischer Natur. Es ist einfach ein sehr wichtiges Land. Im Moment bin ich der einzige Korrespondent, der für den ARD-Hörfunk berichtet aus diesem riesigen Land China. Normalerweise sind wir zu zweit. Das ist jetzt so mein persönlich beruflicher Hintergrund, sage ich mal. Und ich hoffe natürlich, dass ich auch weiterhin gesund durch diese ja doch nach wie vor bestehende Covid-19-Krise durchkomme.
Dann wünschen wir Ihnen für Ihr Privatleben genauso wie für Ihre berufliche Situation das Allerbeste fürs nächste Jahr. Das war der SWR Aktuell Weitwinkel mit unserem China-Korrespondenten Steffen Wurzel. Ich bin Tanja Kohler. Ich danke Ihnen fürs Zuhören. Sie können die Sendung auch als Podcast auf Spotify oder iTunes nachhören. Und wenn Sie uns auf iTunes hören, dann freuen wir uns über eine Bewertung.